Rabe Info Podcast. Guten Tag, es ist Donnerstag, der 11. März. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. 10 Jahre Bologna-Reform. Bildungsminister feiern, Studentenschaft protestiert. 30 Jahre Fraf Weiterbildung, die bewegte Geschichte einer Frauenberatungsstelle. Und 4 Jahre Regieren, Justizdirektor Christoph Neuhaus hofft auf die bürgerliche Wende. Am Mikrofon Mackay, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Die Kurznachrichten heute mit Ralf Stamm.
Etwa 400 Personen haben heute Morgen in Liestal gegen die jüngsten Massenentlassungen beim Chemiekonzern Clariant protestiert. Bedroht sind rund 400 Stellen. Die Demonstranten verlangen einen runden Tisch mit der Clariant-Führung zur Rettung der Arbeitsplätze. Zudem fordern sie ein gesetzeskonformes Konsultationsverfahren. Damit sollen Alternativen zum Kahlschlag gefunden werden und der Produktions- und Forschungsstandort in Muttenz erhalten bleiben. In diesem Punkt ist das Clariant-Management der Belegschaft bereits entgegengekommen. Schon im Vorfeld der heutigen Demonstration hat das Management dem Konsultationsverfahren zugestimmt. In Griechenland machen die Gewerkschaften mobil. Gestreikt wird wegen dem 5 Milliarden Euro schweren Sparprogramm der sozialistischen Regierung von Georgios Papandreou. Mit landesweiten Streiks soll das öffentliche Leben während 24 Stunden zum Erliegen gebracht werden. Davon betroffen sind Eisenbahnen, Fährenbusse und die meisten U-Bahnen in Athen. Außerdem bleiben die Behörden geschlossen. Das Sparprogramm sieht Gehaltskürzungen für Beamte und Einsparungen im Sozialbereich vor. Außerdem sollen für Alkohol, Tabak und Benzin die Steuern erhöht werden. Der Chef der Eurogruppe indes lobte unterdessen die griechischen Sparanstrengungen. Die internationalen Finanzmärkte hätten den Sparkurs positiv aufgenommen. In der mexikanischen Stadt Reynosa sind innerhalb von 2 Wochen 8 Journalisten entführt worden. Nur 3 der verschleppten Journalisten seien lebend wieder aufgetaucht, so die interamerikanische Presseagentur. Einer von ihnen sei so brutal zugerichtet worden, dass er später verstarb. Hinter den Entführungen werden Drogenbanden vermutet. Die Presseagentur rief die mexikanische Regierung auf, sich dringlich für die Rettung der Journalisten einzusetzen. Die Entführungswelle sei beispiellos in der westlichen Hemisphäre. Mexiko gilt als gefährlichstes Land für Journalisten auf dem amerikanischen Kontinent. Lokale Medien berichteten denn auch nicht über die jüngsten Entführungen. Der Regierungsrat unterstützt den Vorschlag des Bundesrats, die Asylverfahren zu vereinfachen. Dies hält er in seiner Vernehmlassungsantwort zu entsprechenden Anpassungen im Asylgesetz fest. Die Beschleunigung der Asylverfahren müsse das Ziel aller Beteiligten sein, denn schnelle Entscheide würden sich positiv auf die Integration von Personen auswirken, die in der Schweiz bleiben können. So der Regierungsrat. Zudem können sich Weggewiesene nach kürzerer Aufenthaltszeit besser mit der Heimkehr auseinandersetzen. Zum Wetter. Heute ist es stark bewölkt und es gibt immer wieder Schneeflocken. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei schwacher Brise um den Gefrierpunkt. Auf den teils schneebedeckten Straßen ist Vorsicht geboten. Am Freitag wird es vorübergehend recht sonnig. Das Wochenende bringt wechselhaftes Wetter mit Sonne und Schneeschauern. Die Temperaturen steigen an auf 3 bis 4 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Während die europäischen Bildungsminister sich zur Jubiläumskonferenz zu 10 Jahre Bologna treffen, protestiert die Studentenschaft. In Wien und Budapest findet heute die Jubiläumskonferenz zur Hochschulreform statt. Die Studentinnen und Studenten halten in Wien einen Gegengipfel ab. Mehr dazu im kommenden Beitrag. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass knapp 60% der europäischen Hochschulen die Bologna-Studienreform als sehr positiv bewerten. Nur 0,1% der befragten Hochschulen bewerten die Reform insgesamt als negativ. An der Bologna-Jubiläumskonferenz wollen die europäischen Bildungsminister heute und morgen eine Bilanz der vergangenen 10 Jahre ziehen. Die Studierenden sind aber nicht so zufrieden wie die Hochschulen. Deshalb findet heute in Wien eine Kundgebung statt. Danach gibt es einen Gegengipfel der Studierenden, so Jan, ein Student der Gruppe Bologna Burns.
Um das Thema ein bisschen zu analysieren, was ist überhaupt das Problem, dann eine fundamentale Kritik zu formulieren und dann am Abschluss des Ganzen, am Samstagabend, auch Alternativen und Perspektiven für die kommenden Proteste und unseren Kampf gegen das Bologna-System zu formulieren. Und vielleicht auch die internationalen Strömungen gegen diese Bildungsumstrukturierungen auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen und vielleicht an einem gemeinsamen Papier zu arbeiten, mit dem wir auf europäischer Ebene gegen diese untragbaren Zustände vorgehen können.
Viele europäische Studentengruppen sind mit Bologna nicht zufrieden. Die Ziele der Bildungsreform werden häufig nicht erreicht, nämlich bessere soziale Bedingungen, einfachere Anerkennung von Abschlüssen oder mehr Chancen auf einen Job. Auch Schweizer Studierende werden am Gegengipfel teilnehmen. Denn auch in der Schweiz laufe mit Bologna nicht alles rosig und man habe diverse Forderungen, so Rahel Imobersteg. Sie ist Generalsekretärin vom Verband der Schweizer Studierendenschaft VSS.
Zum einen wirklich endlich diese soziale Dimension betrachten, das heißt sich mit den Stipendien auseinandersetzen, dort endlich vorwärts machen, ganz sicher nicht die Studiengebühren erhöhen, sich mit den Prüfungsgebühren auseinandersetzen. Das ist die eine Ebene und die zweite Ebene ist endlich, dass die Partizipation vorangetrieben wird. Gemäß Bologna wären Studierende Full Partners und davon sind wir in der Schweiz noch meilenweit entfernt.
Zur Partizipation könne auch der Gipfel der Studierenden beitragen. Rahel Imobersteg hofft, dass der Gegengipfel zum Bologna-Jubiläum ein Zeichen setzen kann. Diese Zeichen wurden bereits Ende vergangenen Jahres gesetzt, wo in ganz Europa Hörsäle der Universitäten besetzt wurden. In Bern zum Beispiel sei da auch das eine oder andere erreicht worden.
Soweit ich informiert bin, gibt es jetzt eine Auseinandersetzung in der Uni intern über zum Beispiel die Anwesenheitslisten. Ich meine, das ist ein sehr konkreter Erfolg, auf den man sicher stolz sein kann. Ich denke, es ist von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich, was erreicht wurde oder was nicht erreicht wurde. Für mich ist das Wichtigste, dass sich Studierende mit Hochschulpolitik auseinandergesetzt haben, sich dafür interessieren und hoffentlich auch weiter sich dort engagieren werden.
Sagt Rahel Imobersteg vom Verband der Schweizer Studierendenschaften. Der alternative Studentengipfel findet morgen in Wien statt. Mehr zum Programm gibt es online unter bolognaburns.org.
95,6. Rabe Info.
Die FRAF feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Seit 30 Jahren unterstützt die Beratungsstelle Frau Arbeit Weiterbildung FRAF erwachsene Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung. Vieles hat sich seit den Anfängen der FRAF verändert, vieles ist für die Frauen einfacher geworden und doch hat die FRAF auch heute noch genug zu tun. Über vergangene Zeiten und aktuelle Herausforderungen der Bericht von Wilma Rall.
Gegründet wurde die Frauenberatungsstelle FRAF im Jahre 1980. Die FRAF ist also älter als der Verfassungsartikel zur Gleichstellung von Mann und Frau. Als die FRAF gegründet wurde, durften in einzelnen Kantonen die Frauen noch nicht stimmen und wählen. Corinne Scherer, Präsidentin der FRAF, blickt zurück.
Die Frau Arbeit Weiterbildung, die FRAF, ist ein Kind der Rezession der 70er Jahre. Nach einer Tagung zu Frauenarbeitslosigkeit beschlossen die Frauen, das Heft in die Hand zu nehmen, Angebote für Frauen zu schaffen in der Bildung, also Weiterbildung, damit sie sich qualifizieren konnten für den Arbeitsmarkt. Und andererseits eben auch Beratung, dass sie im Berufsleben bleiben können oder wieder in das Berufsleben hineinkommen.
Auch heute stecken wir wieder in einer Wirtschaftskrise. Stellen werden gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut. Und wieder sei die Gefahr groß, dass die Frauen zurück an den Herd gedrängt werden, sagt Corinne Scherer.
Man merkt das auch heute am Diskurs, dass dann wieder die traditionellen Rollenbilder eine starke Rolle spielen, damit die Arbeitsplätze für die Männer zur Verfügung stehen. Wir können aber heute feststellen, dass wir Frauen haben uns sehr viel erkämpft. Wir sind viel besser verankert in der Arbeitswelt, als wir das noch vor 30 Jahren waren.
Auch in den Verbänden und Gewerkschaften sind die Frauen heutzutage besser vertreten. Was ihnen aber auch heute noch große Probleme bereitet, ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.
Hier stellen wir fest, dass es noch viel Bewusstseinsarbeit braucht, auch bei den Frauen, dass sie das selbstbewusst einfordern. Aber natürlich auch begleitende Maßnahmen nötig sind, wie zum Beispiel angepasste Arbeitszeiten, angepasste Zeiten bei der Schule, mehr Plätze bei Tagesschulen und Kinderkrippen. Das alles spielt hinein, das stellen wir in unseren Beratungen fest.
Die FRAF macht rund 500 Beratungen pro Jahr. Sie berät Frauen in allen Lebensphasen, vom Berufseinstieg über die berufliche Neuorientierung bis zum Berufsausstieg, sagt Pia Schneider, Fachstellenleiterin der FRAF.
Es kommen wirklich ganz viele verschiedene Frauen, alles querbeet. 20-jährige Frauen, die eine Erstausbildung haben oder auch nicht und die sich fragen, wie weiter. Es kommen Frauen, die eine Familie planen und die Berufs- und die Familienarbeit neu organisieren wollen. Es kommen Frauen um die 40, die einen Beruf 20 Jahre ausgeübt haben und irgendetwas anderes machen wollen und nicht wissen, was. Die orientierungslos auch sind.
Gerade für Frauen, die sich im Familienleben stark engagieren und deshalb über Jahre oft die gleiche Stelle behalten, sei es oft schwierig, sich neu zu orientieren, sagt Pia Schneider.
Das erleben wir einfach, dass sie nicht wirklich ein grosses Selbstvertrauen haben und sich wenig zutrauen, obwohl die Gegebenheiten eigentlich ein anderes Bild sprechen. Und sie dort zu ermutigen und ihnen aufzeigen, dass auch Familienmanagement wirklich, was das alles beinhaltet, wissen sie ja, das wird wie nicht gleich wertgeschätzt, wie das in der Arbeit der Fall ist.
So gehe es in ihrer Arbeit oft auch darum, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken, ihnen den Wert der von ihnen geleisteten Arbeit vor Augen zu führen. Obwohl die Beratungen der FRAF von Frauen für Frauen sind, spielen auch die Männer eine sehr zentrale Rolle in den Gesprächen.
Also der Mann ist natürlich Hauptthema. Das ganze Familiensystem wird einbezogen, sonst kann es keine gute Lösung für die Frau geben. Dass der Mann das Weiterkommen im Beruf der Frau mitträgt, das ist sehr wesentlich für ein gutes Gelingen. Auch die Kinder ist wichtig, dass sie darauf vorbereitet werden und da sind Gespräche nötig zu Hause und das kann auch mal in einer Sitzung oder in einer Beratung hier Thema sein, wie mache ich das am besten, wie gehe ich da am besten vor.
Pia Schneider, Beraterin und Fachstellenleiterin der FRAF, der Beratungsstelle Frau Arbeit Weiterbildung. Mehr Informationen zu den Angeboten gibt's auf der Homepage fraw.ch. Und zum Jubiläum gibt's dieses Jahr zudem drei spezielle Anlässe, so zum Beispiel eine Filmmatinee und einen Stadtrundgang mit dem Berner Gritli. Mehr dazu auch auf der Homepage von FRAF.
Rabe Info 95,6.
Die Berner Wahlen stehen vor der Tür. Am 28. März entscheiden die Bernerinnen und Berner, wer den Kanton Bern die nächsten 4 Jahre regieren wird. Neu besetzt werden die 7 Regierungsratssitze und die Mitglieder des Grossen Rates. Diese und nächste Woche stellen wir im Rabe Info die Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat vor. Heute ist es Christoph Neuhaus, der amtierende Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Der SVP-Mann hat 2 bewegte Jahre hinter sich. Das Amt als Regierungsrat trat er mitten in der Legislatur an und erst noch in einer Zeit, als die SVP in die tiefste Krise seit Jahren schlitterte. Über seine Arbeit als Regierungsrat, seine wichtigsten Anliegen und seine Hoffnungen auf eine Wiederwahl, Wilmar Rall sprach mit Christoph Neuhaus.
Christoph Neuhaus, Sie wurden vor 2 Jahren in den Berner Regierungsrat gewählt als Gemeinde-, Justiz- und Kirchendirektor. Sie waren der Nachfolger von Werner Luginbühl. Er wurde in den Ständerat gewählt. Können wir zuerst einmal zurückblicken auf die vergangenen 2 Jahre? Wie haben Sie die Arbeit als Kopf einer Direktion, einer kantonalen Direktion erlebt?
Es war ein sehr schneller Start, mitten in einer Legislatur, also nach der Hälfte der Legislatur, da war quasi der Politzug unterwegs am Rollen und ich bin da eingestiegen und musste da 2-3 Wagen hin und her laufen, mal zuerst, aber habe mich dann nach ein paar Wochen, Monaten sehr gut zurechtgefunden.
Was war für Sie das Schwierigste am Anfang?
Es ist ein Berg von Material, den es zu bewältigen gibt. Also man bewältigt Bundesordner. Wenn man mir sagt, lies einen Bundesordner, dann frage ich nicht wieso, sondern nur bis wann.
zwei Projekte, Großprojekte standen an. Einerseits die Justizreform, die war allgemein wenig umstritten. Da ging es um Anpassungen an eidgenössische Vorgaben. Und dann die Verwaltungsreform. Dabei ging es um die Verkleinerung der Kreise von 26 auf 10. Vor allem von den kleineren Gemeinden wurde befürchtet und von den Randregionen, dass sie dann einen Verlust an Service Public erleiden würden. Was würden Sie sagen, ist das eingetroffen?
Also man hat beides. Man hat einen Verlust an Nähe, weil zum Teil eben die Statthalterämter weggezogen sind aus den Regionen. Und auf der anderen Seite hat man größere Teams, man hat Stellvertreter für Statthalterämter und man hat entsprechend mehr Professionalität, weil man zum Teil für ein gleiches Thema ein, zwei, drei Personen jetzt hat. Und in diesem Sinne ist es sowohl Gewinn wie auch Verlust.
Christoph Neuhaus, gehen wir zu Ihrer Arbeit im Regierungsrat. Derzeit ist es ein rot-grün dominierter Regierungsrat. Wie beeinflusst das Ihre Arbeit?
Die ist in Anführungszeichen davon unabhängig, weil ich meine Arbeit leisten muss in der Direktion und mich entsprechend einbringe. Ist aber ganz klar, ich war vorher in einem Gemeinderat, der bürgerlich dominiert war. Rot-Grün hat seit 4 Jahren eine knappe Mehrheit. Es braucht mehr Überzeugung, wenn man etwas durchbringen will auf der einen Seite. Aber wenn man politisiert, muss man auch verlieren können.
Müssen Sie viele Anliegen zurückstecken? Merken Sie das?
Man merkt das ganz klar. Oder was ich zum Teil erlebe, dass der Ruf nach dem Staat sehr groß ist. Heute wird der Staat ja für alles Unglück verantwortlich gemacht und wir haben eine Tendenz, dass er für alles Glück der Menschen auch noch verantwortlich gemacht werden muss. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Da ist eine Tendenz, die mir nicht so gefällt, weil ich nach wie vor der Ansicht bin, wir sind gut ausgebildet, wir haben motivierte Menschen in diesem Staat und da muss man nicht überall reinreden und reglementieren und verbieten und sowieso. Ich bin viel eher dafür, dass man motiviert und entsprechenden Leuten Freiheiten gibt, die sie dann auch selbstverantwortlich nützen.
Merken Sie das, dass man sich dann auch mehr zurücknimmt in einem solchen Gremium, dass man weniger einbringt, weniger innovativ ist, wenn man schon im Grundsatz nicht mit den Anliegen der anderen übereinstimmt?
Also nein, im Gegenteil, in so einem Gremium muss man alles einbringen. Ich habe ja Gelegenheit, mich zu allen Geschäften der anderen Direktion zu äußern, im Sinne einer Qualitätssicherung auch. Das erwarte ich auch von meinen Kolleginnen, von meinen Kollegen, dass man alles auf den Tisch legt, was einem in den Sinn kommt. Und im Konkordanzsystem bin ich auch überzeugt, gibt es wahrscheinlich die bessere Lösung, als wenn es eine Diktatur von links-grün oder von den Bürgerlichen geben würde.
Trotzdem arbeiten Sie jetzt im Wahljahr auf eine bürgerliche Wende hin. Wie denken Sie, stehen die Chancen?
Die sind sicher intakt, wobei es schwierig wird, weil natürlich Rot-Grün mit 4 bisherigen Antritt und die Bürgerlichen 2 haben, aber entscheidend werden die Bürgerinnen und Bürger. Ich hoffe, dass sie sich für eine bürgerliche Regierung entscheiden, weil die können wir uns leisten und alles andere werden wir schlicht nicht finanzieren können.
Sie wurden anfangs 2008 in den Regierungsrat gewählt. Das war gerade zur Zeit, als die Bürgerlichen eine Krise hatten. Die BDP hat sich von der SVP abgespalten. Ihr Regierungsratkollege wechselte zur BDP. Sie selber sind bei der SVP verblieben. Warum?
Ich habe mir einen Tag Gedanken gemacht, Standortbestimmung gemacht. Die andere Partei hat kein anderes Parteiprogramm. Ich bin seit 25 Jahren jetzt Mitglied der SVP. Ich konnte immer anständig sein. Ich werde das auch in der neuen Legislatur sein. Ich habe mir das zumindest vorgenommen. Und nur um anständig zu sein, brauche ich nicht in eine andere Partei zu wechseln.
War das ein schwieriger Entscheid?
Das ist sicher ein schwieriger oder einer der schwierigeren Entscheide der vergangenen 2 Jahre, den ich persönlich für mich selber fällen musste in der Diskussion mit Vertrauensleuten. Aber das ist immer ein schwieriger Entscheid, weil das auch ein endgültiger Entscheid ist. Aber das ist ein Entscheid, den ich nicht bereue.
Haben Sie auch mit jetzt BDP-Regierungsrat Usgascher darüber gesprochen?
Ich habe mit ihm kurz darüber gesprochen, ich habe mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen. Es war ziemlich ein Chaos in diesen Tagen, man wusste nicht genau, was, wo, wie gelaufen ist. Da war auch sehr viel Zufall dabei und in diesem Sinn bedauere ich vor allem, dass es so viele Wunden geschlagen hat, dass auf der persönlichen, emotionalen Ebene sehr viel jetzt eigentlich schief läuft, was es eigentlich nicht bräuchte. Aber da habe ich eine professionelle Einstellung und mache meine Arbeit und komme mit allen zurecht, unabhängig, was für eine Parteicouleur das man hat.
Jetzt hat das aber doch auch noch Auswirkungen bis heute, bis zum jetzigen Wahlkampf. Die Bürgerlichen treten nicht geeint an. Die FDP wollte mit beiden und die BDP und die SVP wollten nicht zusammen. Denken Sie, das kann Auswirkungen haben auf Ihre Wahlchancen oder auf die Wahlchancen der Bürgerlichen?
Ich habe das Gefühl, dass das ganz allgemein Auswirkungen hat. Ich vergleiche das Ganze, was geschehen ist, mit einer Kampfscheidung. Und so etwas vergrößert zumindest nicht die Liebe.
Sie beschreiben sich selber als unaufgeregter, besonnener, nicht effekthascherischer Mensch. Es gibt aber auch Kommentatoren, die sagen, dass sie die Öffentlichkeit scheuen, dass sie zu wenig für ihre Ideen einstehen, dass sie zu wenig innovativ sind. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Ich nehme diese Kritik zur Kenntnis, weil ich meinen Weg weitergehen will und weitergehen werde. Wenn ich schaue, Justiz, Gemeinde, Kirchen, die Bereiche, die ich habe, da kann ich wenig innovativ sein. Ich kann nicht neue Landeskirchen gründen oder irgendwelche neue Städte aus dem Boden stampfen im Kanton Bern. Die Justiz-, Gemeinde-, Kirchendirektion war immer eine Direktion, wo man etwas im Schatten stand oder steht. Es braucht in einem siebten Gremium nicht sieben, die sich ans Licht drängen wollen, sonst hat es zu wenig Sonne. Ich fühle mich ab und zu im Schatten, aber auch ganz klar wohl.
Zu was Sie sich auch nicht äußern wollten, war die Minarett-Initiative. Beim Smart Vote haben Sie dann gesagt, ich schreibe ja, weil ich schreibe die Parteiparole. Warum wollten Sie sich dazu nicht äußern?
Ich habe ganz klar gesagt, diese Initiative wird keines der Probleme, die wir haben, lösen. Aber es ist ein Ausdruck eines Unbehagens, auch gerade im Ausländerinnen- und Ausländerbereich. Ich würde mir aber eine Wertediskussion wünschen. Und als Kirchendirektor, ich bin da für alle Religionen. Ich bin selber reformiert, aber es gibt nicht Religionen, die jetzt mehr oder weniger wert sind. Ich bin da für alle Religionen und in diesem Sinn habe ich nicht Position bezogen und werde auch nicht Position beziehen und nehme dieses Wissen um meine Parole, was ich gestimmt oder nicht gestimmt habe, ob ja oder nein oder Enthaltung, mit ins Grab.
Gehen wir von der Minaret-Initiative zu der Migration-Integration. Das wird auch vermehrt diskutiert und die Leute haben offenbar Angst, Bedenken und rufen nach vermehrten Massnahmen. Wo werden Sie da in den nächsten 4 Jahren versuchen, Schwerpunkte zu setzen?
Also der Ton im Umgang mit Ausländerinnen und Ausländern ist harter geworden und wir müssen da auch korrekt sein, es sind über 900'000, die hier arbeiten ohne Pass, das ist das eine. Ich mache aber auch die Erfahrung jetzt als Justizdirektor, dass wir einen geringen Prozentsatz, aber trotzdem viel zu viele Leute haben, die sich hier nicht so aufführen, als wenn sie Gäste sein würden und da braucht es eine differenzierte Politik, die entsprechend sich integrieren, die werden gut behandelt und die nicht hier sich entsprechend gut aufführen wollen, die haben hier nichts verloren. Und da muss man wieder unterscheiden, man schreit auch von Jugendgewalt, das sind 1, 2, 3%, die sich schlecht aufführen, man freut sich nicht an den 97% anderen, aber diese 1, 2, 3%, die Leute sind zum Teil so gewalttätig, dass ich mir Gedanken mache selber, wenn ich durch Bern laufe. Bern ist nicht so gefährlich, dass ich in jedem Ecken überfallen werde. Aber ich wurde auch schon als Kapitalistenschwein betitelt, nur weil ich Kittel, Krawatte trage. Das ist für mich ein Berufsgewand, wie vielleicht ein Überkleid für einen Garagier. Und da bin ich wieder beim Freiheitlichen. Ich möchte möglichst frei zirkulieren können, ohne dass man mir irgendwie Schläge androht oder ohne dass man mir eins auf die Nase haut, nur weil ich irgendwie eine Kapitalistenbrille anhabe.
Sie sagen, es seien 2-3% der Jugendlichen, die straffällig werden und teils extrem gewalttätig sind. Es wird die Diskussion geführt, ob man Jugendgefängnisse braucht, also ob man wirklich die einfach einsperren soll. Im Moment ist es ja so, dass sie einfach Betreuung erhalten und ziemlich frei sich immer noch bewegen können. Denken Sie, es braucht hier vermehrt repressive Massnahmen?
Braucht beides, Prävention und Repression. Und bei der Prävention eben, dass man möglichst früh einschreiten kann und helfen kann, weil in den ersten paar Lebensjahren ein Kind, ein Mensch geprägt wird und dass man dann im Bereich Repression 1, 2 Mal warnt und dann einfach durchzieht und nicht, dass man 7, 8, 12, 15 Mal verwarnt, weil man auch häufig sieht, Leute, die mit kleinen Delikten beginnen und dann immer wieder verwarnt werden, irgendwann mal besteht die Gefahr, dass sie dann einen richtig großen Coup landen und dann sind sie so auf der schiefen Bahn, dass man sie dann wirklich eben in ein Gefängnis sperren muss. Und ich stelle mir selber vor, dass das nicht so angenehm ist, wenn man mal so weit ist. Aber es braucht entsprechende Repression, weil man sonst machen kann, was man will und die Konsequenzen seines Tun und Handels nicht spürt.
Im Moment wird auch diskutiert, ob es mehr Polizei braucht für mehr Sicherheit. Wie sehen Sie das? Braucht es eine Aufstockung? Braucht es mehr sichtbare Polizeipräsenz, damit die Leute sicherer sind oder damit sie sich sicherer fühlen?
Also für beides auch, ob man sich sicher fühlt oder ob man sicherer ist, kann man zum Teil nicht genau unterscheiden. Aber es ist so, wir haben über Jahre, Jahrzehnte keine neuen Polizistinnen und Polizisten angestellt. Die Bevölkerung ist größer geworden. Das zeigt ein klares Missverhältnis, dass man zu wenig Polizei hat. Und ich habe auch schon erlebt, dass es zum Teil eingeschlagene Scheibenbeine im Auto gab oder man wollte eine Anzeige machen, die konnte man nicht machen. Also muss man schauen, dass man da diese Aufgabe Sicherheit, das ist ja quasi eine der Aufgaben, wegen dem man Staaten gegründet hat, dass man diese wahrnehmen kann.
Wir blicken voraus, die nächsten 4 Jahre. Welcher Bereich ist Ihnen der wichtigste, dass dort neue Sachen angepackt werden und Neues umgesetzt wird?
Also Erwachsenen-Kindschutzrecht, man sagt im umgangssprachlich Vormundschaftsrecht, ist in totaler Überarbeitung. Und da wird kantonsweit das neu organisiert, reorganisiert. Und da ist mir wichtig, dass das, wie das bei einer Bezirksreform der Fall war, dass man, wie es so schön heißt, effektiv und effizient, ich liebe die Worte zwar nicht so, aber dass man wirklich das Ganze gut organisiert, auch im Sinn der entsprechenden Personen, die von diesem Recht betroffen sind.
Die nächsten 4 Jahre werden nicht einfach sein, Stichwort Finanzkrise.
Es wird schwieriger sein, weil wir weniger Steuereinnahmen haben werden und da braucht es eine grundsätzliche Diskussion über Aufgaben, Dienstleistungen, was soll der Kanton Bern anbieten, was kann er, was wollen die Bürgerinnen und Bürger. Es braucht diesen Dialog, diese Diskussion um die Aufgaben, die es zu erfüllen gibt.
Und wo würden Sie persönlich jetzt keine Einsparungen vornehmen und wo würden Sie sagen, gut, hier in diesem Bereich kann man sparen?
Also wichtig ist mir, dass man alles diskutiert, dass es nicht zum Vornherein Tabuthemen gibt, aber es ist ganz klar dann, dass es Bereiche gibt, wo man nicht sparen kann. Wenn wir im Rentenbereich IV-Bezüger haben, die entsprechende Gebrechen haben, dann ist das ganz klar, dass ich nicht einfach wegsparen kann auf der anderen Seite. Um beim Beispiel zu bleiben, kann man dann schauen, gibt es Leute, die zu Unrecht etwas beziehen und dann muss man entsprechend das korrigieren.
Sie haben vorher erwähnt bezüglich den Steuereinnahmen, dass die in den nächsten Jahren sicher sinken werden, dass sie bereits gesunken sind. Die bürgerlichen Parteien fordern seit Jahren Steuersenkungen. Werden Sie diesen Punkt weiter einbringen in der Regierung?
Es ist so, dass wir sehr gut dastehen bei Einkommen unter 30.000, 40.000 Franken, sind wir schweizweit Spitze, aber im Mittelstand haben wir zu hohe Steuern. Ich bin klar dafür, dass die Steuern gesenkt werden müssen, aber um Steuern zu senken, müssen wir auf Aufgaben, Dienstleistungen verzichten können, weil wenn wir sonst einfach die Steuern senken, ohne irgendetwas zu machen, dann heißt das ganz klar neue Schulden und die dürfen wir jungen Generationen nicht bescheren.
Sie wurden vor 2 Jahren, wie schon gesagt, als Nachfolger von Werner Luginbühl gewählt. Es gab keine anderen Kandidaten, also Ihre Wahl war so gut wie sicher. Der Sitz der SVP war auch nicht umstritten. Von dem her stellen Sie sich nun eigentlich zum ersten Mal einer richtigen Volkswahl. Wie ist das?
Es ist in diesem Sinn speziell, weil ich das erste Mal auch Podien erlebe. Ich hatte vorher nicht einen großen Wahlkampf. Ich habe versucht, mich bekannt zu machen, hatte zwar eine Wahl, aber es war in diesem Sinn nicht eine Wahl, weil es keine Mitbewerberinnen und Mitbewerber gab. Und es gab ja schließlich noch Beschwerden bis vor Bundesgericht. Immerhin bin ich der einzige Justizdirektor der Schweiz, der für sich in Anspruch nehmen kann, dass er da die Legislatur mit dem Segen des Bundesgerichts gemacht hat.
Und wie sehen Sie Ihre Wahlchancen?
Ich sage 60-70%, gehe davon aus und ich hoffe, gewählt zu werden. Aber es kann auch ganz gut sein, dass ich nicht wieder gewählt werde. Das werden wir spätestens am 28. März erfahren.
Warum soll man Frau Christoph Neuhaus wählen?
Wer eine zuverlässige Politik will, wer eine Justizgemeinde-Kirchendirektion will, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt wird und wer entsprechend bürgerliche Politik im Regierungsrat will, der soll mir seine Stimme geben.
Sagt SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus im Gespräch mit Wilma Rall. Morgen im Rabe Info hören Sie dann das Gespräch mit Philippe Bernou, dem derzeitigen und, wenn es nach ihm ginge, auch zukünftigen Berner Fürsorge- und Sicherheitsdirektor.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rab-Info vom Donnerstag, 11. März. Diese Sendung und andere vergangene Infosendungen gibt's auch als Podcast auf www.rabe.ch. Heute in der Redaktion waren Wilma Rall, Ralf Stamm und Cheyenne Mackay. Und die sagt Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast.